Die Unterredung auf dem Berghof. Nach einigem höflichen Hin und Her schließen sich gegen 11 Uhr morgens die Türen von Adolf Hitlers Arbeitszimmer hinter dem österreichischen Bundeskanzler. Vorhang auf für eine der grandiosesten und groteskesten Szenen aller Zeiten. Ein einziges Zeugnis ist uns überliefert. Es stammt von Kurt von Schuschnigg. Im schmerzlichsten Kapitel seiner Memoiren, ein Requiem in Rot-Weiß-Rot, beginnt sein Bericht nach einem etwas beflissenen Motto aus dem Tasso an einem der Fenster des Berghofs. Auf Hitlers Geheiß hat sich der österreichische Bundeskanzler soeben gesetzt. Mit leichtem Unbehagen schlägt er immer wieder die Beine übereinander. Er fühlt sich bleiern und kraftlos. Die Angst von vorhin ist wieder da, baumelt von der Kassettendecke, verkriecht sich unter den Sesseln. Weil er nicht genau weiß, was er sagen soll, wendet Schuschnigg den Kopf und bewundert die Aussicht. Dann preist er enthusiastisch die entscheidenden Besprechungen, die in diesem Arbeitszimmer stattgefunden haben müssen. Sofort fährt Hitler ihm über den Mund. Wir sind ja nicht zusammengekommen, um von der schönen Aussicht und vom Wetter zu reden. Schuschnigg ist wie gelähmt. Er versucht, mit einer geschraubten und ungeschickten Ansprache wieder Boden gut zu machen und kommt auf das dürftige Abkommen vom Juli 1936 zu sprechen, als sei er nur hergekommen, um vorübergehende Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. In einer verzweifelten Anwandlung an seinen guten Willen geklammert, wie an einen schlaffen Rettungsring, erklärt der österreichische Kanzler, in den letzten Jahren eine dezidiert deutsche Politik betrieben zu haben. Darauf hatte Adolf Hitler nur gewartet. So, das nennen Sie eine deutsche Politik, Herr Schuschnigg? Sie haben im Gegenteil alles dazu getan, um eine deutsche Politik zu vermeiden, brüllt er. Und nach einer unklugen Rechtfertigung von Seiten Schuschnigs legt Hitler außer sich eine härtere Gangart ein. Übrigens hat Österreich nie etwas getan, was dem Deutschen Reich genützt hat. Seine ganze Geschichte ist ein ununterbrochener Volksverrat. Sofort werden Schuschnigs Hände feucht. Und wie groß ihm der Raum erscheint. Dabei wirkt alles ganz friedlich. Die Sessel haben geschmacklose Bezüge, die Kissen sind zu weich, die Holzvertäfelungen regelmäßig, die Lampenschirme von kleinen Bommeln gesäumt. Plötzlich steht Schuschnigg unter dem weiten Winterhimmel allein im kalten Gras, direkt gegenüber die Berge. Das Fenster wird riesengroß. Hitler heftet seine blassen Augen auf ihn. Schuschnigg schlägt erneut die Beine übereinander und nestelt an seiner Brille. Einstweilen nennt Hitler ihn Herr Schuschnigg. Schuschnigg redet ihn unerschütterlich mit Herr Reichskanzler an. Hitler hat ihn abgeschmettert und Schuschnigg hat sich zu seiner Rechtfertigung damit gebrüstet, eine deutsche Politik zu betreiben. Nun beschimpft der deutsche Kanzler Österreich, brüllt, sein Beitrag zur deutschen Geschichte sei gleich null und Schuschnigg, tolerant und großherzig, anstatt auf dem Absatz kehrt zu machen und die Unterredung zu beenden, kramt, wie ein guter Schüler verzweifelt in seinem Gedächtnis nach einem berühmten österreichischen Beitrag zur Geschichte. Mit rasender Hast und größter Verwirrung wühlt er in den Taschen der Jahrhunderte. Doch sein Gedächtnis ist leer. Die Welt ist leer. Österreich ist leer. Die Augen des Führers haben ihn hartnäckig im Visier. Und was fördert er nun, von seiner Verzweiflung getrieben zutage? Beethoven. Den guten Ludwig van Beethoven, den bockigen Tauben, den Republikaner und verzweifelten Einzelgänger. Ja, er sollte Beethoven aus seinem Ruhesitz zerren, den Sohn eines Alkoholikers, den Spaniol. Beethoven ist es, den Kurt von Schuschnigg, der österreichische Bundeskanzler, der kleine Rassist und hasenfüßige Adlige aus der Tasche der Geschichte zieht und plötzlich wie ein weißes Tuch vor Hitlers Gesicht schwenkt. Armer Schuschnigg. Er bietet einen Musiker gegen den Wahn auf, die 9. Symphonie gegen die Bedrohung einer militärischen Aggression. Er bietet die 3 kurzen Noten der Appassionata auf, um zu beweisen, dass Österreich sehr wohl eine Rolle in der Geschichte gespielt habe. So? Erwidert ihm Hitler mit einem unvermuteten Schnabelhieb. Der ist in meinen Augen ein Niederdeutscher gewesen. Und das stimmt. Schuschnigg hat überhaupt nicht daran gedacht. Beethoven ist Deutscher, daran gibt es nichts zu rütteln. Er wurde in Bonn geboren. Und egal, wie man es dreht und wendet, selbst wenn man verstohlen an der Decke zieht und sämtliche Annalen der Geschichte durchforstet, Bonn ist nie, wirklich nie eine österreichische Stadt gewesen. Bonn ist von Österreich genauso weit entfernt wie Paris. Beethoven könnte auch Rumäne, ja sogar Ukrainer sein. Das ist auch nicht weiter weg. Und wenn wir schon einmal dabei sind, warum nicht gleich Kroate oder Marseille? Denn aufs Ganze betrachtet ist Marseille auch nicht viel weiter von Wien entfernt. Ein Wahlösterreicher, stammelt Schuschnigg. Wie mancher andere. In der Tat, ein Treffen zwischen Staatschefs sieht anders aus.